willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Klaus weilt heute zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland. In Berlin wurde er vom deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau empfangen. Vor dem Empfang durch Rau war Klaus bereits mit dem deutschen Außenminister Joschka Fischer zusammengekommen. Einzelheiten zu dem Gespräch wurden nicht mitgeteilt. Nach einer Information des Leiters der Präsidentenkanzlei Jiří Weigl wurden die bilateralen Beziehungen dabei als sehr gut bezeichnet. Klaus und Fischer tauschten sich den Informationen der Nachrichtenagentur ZDK zufolge unter anderem über die Abstimmung des Europaparlaments zur EU-Erweiterung aus. Präsident Klaus zeigte sich darüber beunruhigt, dass alle CSU-Abgeordneten gegen den EU-Beitritt Tschechiens gestimmt hätten. Am Nachmittag trifft der neue tschechische Präsident noch mit Bundeskanzler Gerhard Schröder zusammen. Als Team der Unterredungen wurden in Berlin die Beziehungen zwischen beiden Ländern, die Osterweiterung der EU sowie die internationale Lage, vor allem der Irakkrieg, genannt. Das Referendum über den EU-Beitritt der Tschechischen Republik wird an einem Freitag und einem Samstag stattfinden. Dies geht aus einem Gesetz hervor, das heute vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Der genaue Termin wird von Präsident Václav Klaus festgelegt. Tschechien hat einen mutmaßlichen Angehörigen der irischen Untergrundorganisation IRA, der an einem Anschlag auf eine britische Kaserne in Osnabrück 1996 beteiligt gewesen sein soll, an Deutschland ausgeliefert. Der 38-jährige Michael Dixon sei unter großen Sicherheitsvorkehrungen am bayerischen Grenzübergang Weidhaus übergeben worden, berichtete der Prager Fernsehsender ZDF am Mittwochabend. Derzeit befindet er sich bereits in Deutschland in Untersuchungshaft. Der gebürtige Schotte war im Dezember aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Prag festgenommen worden. Der Mann bestreitet die Anschuldigungen. Tschechische Gegner des Militäreingriffs auf den Irak wollen heute den Eingang zum Prager Außenministerium blockieren. Sie wollen damit gegen das Vorgehen der Beamten und Polizisten protestieren, die in der vergangenen Woche einer schwangeren Irakerin die Einreise in die Tschechische Republik verweigert haben, obwohl diese ein gültiges Visum hatte. Die Protestaktion soll um 16 Uhr beginnen. Ein abgestürzter Felsblock hat heute Vormittag den Verkehr auf dem internationalen Eisenbahnkorridor zwischen Prag und Kralupe unterbrochen. Mit der Wiederaufnahme des Verkehrs wird zwischen 15 und 16 Uhr am Nachmittag gerechnet, informierte eine Sprecherin der tschechischen Eisenbahn. Die internationalen Züge Hungaria von Berlin nach Budapest sowie Porta Bohemica von Prag nach Hamburg wurden umgeleitet. Der ungarische Autor Peter Nadas erhält in diesem Jahr den mit 10.000 US-Dollar dotierten tschechischen Franz Kafka Literaturpreis. Die Auszeichnung werde dem 60-jährigen Schriftsteller im Oktober in Prag verliehen, teilte die Prager Franz Kafka Gesellschaft am Mittwoch mit. Das Werk von Nadas sei geprägt von Humanismus und Toleranz, heißt es in der Begründung der siebenköpfigen internationalen Jury. Im vergangenen Jahr hatte der tschechische Autor Ivan Klima den Preis erhalten. Das Sächsisch-Böhmische Musikfestival, das in vergangenen 10 Jahren jeden Sommer im tschechisch-deutschen Grenzgebiet veranstaltet wurde, wird in diesem Jahr nicht stattfinden können. Grund dafür sind mangelnde Finanzen. Die deutsche Seite habe nicht genügend Gelder auftreiben können, sagte der Direktor des tschechischen Teils des Festivals David Bendl heute der Nachrichtenagentur ZDK. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm von Radio Prag begleitet Sie nun Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Willkommen nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Tagesecho. Zunächst eine kurze Themenübersicht darüber, was Sie in der kommenden Viertelstunde erwartet. Das Europäische Parlament in Straßburg hat am Mittwoch mit großer Mehrheit für die Erweiterung der Europäischen Union gestimmt. Wir berichten über tschechische Reaktionen. Präsident Václav Klaus reiste am Donnerstag zu einem Antrittsbesuch nach Berlin. Und in einer neuen Serie stellen wir Ihnen ab heute regelmäßig tschechische Meinungen zu den Ergebnissen und Folgen des Irakkrieges vor. Den Auftakt bildet heute ein tschechischer Kriegsveteran aus dem Ersten Golfkrieg. Am Mittwoch hat das Europäische Parlament die Aufnahme von 10 neuen Mitgliedstaaten in die Europäische Union gebilligt. Tschechien hat dabei die wenigsten Stimmen bekommen. Dagmar Keberlova berichtet.
Tschechien erhielt die meisten Gegenstimmen, nur 489 von den insgesamt 624 Abgeordneten haben ihre Hand für Tschechien gehoben. Es wurde kritisiert, dass Prag sich bisher nicht klar von den Dekreten zur Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg distanziert habe. Einige tschechische Politiker bedauern dies. Der konservative Oppositionspolitiker Jan Zahradil sagte, es sei traurig, dass man innenpolitische Aspekte in eine solche wichtige Entscheidung mischte. Der tschechische Vizepremier Peter Mareš äußerte sein Bedauern darüber, dass wir deshalb am schlechtesten abgeschnitten haben.
Jako předseda Unie svobody vám mohu říct, že si myslím, že jsme měli někdy před tím půl rokem takové gesto udělat.
Als Vorsitzender der Freiheitsunion glaube ich, dass wir vor einem halben Jahr eine Geste hätten machen sollen. Es ist schade, dass wir es nicht getan haben und wir sollten es in der Zukunft tun. Allerdings nicht deshalb, um die Abgeordneten der CSU zu beruhigen oder es ihnen recht zu machen, sondern um unseren Tisch sauber zu machen.
Um eine Stellungnahme hat Radio Prag auch den Co-Chef des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds Herbert Werner gebeten.
Der Ausgang der Abstimmung insgesamt ist für die Tschechische Republik überaus erfreulich, zumal ja weniger gegen die Aufnahme der Tschechischen Republik als etwa gegen andere Staaten gestimmt haben. Andererseits sehe ich in dem Verhalten einzelner deutscher Abgeordneter, insbesondere aus den Reihen der CSU, eine verpasste Chance. Eine verpasste Chance nämlich deswegen, weil man ja immer auch und gerade in den Unionsparteien erklärt hat, dass das Gespräch innerhalb der Europäischen Union und der Europäischen Staatengemeinschaft gemeinsam mit den Tschechen intensiver werden würde.
Angemerkt wurde allerdings, dass sich gegen den Beitritt auch andere Länder, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus verschiedenen Gründen geäußert haben. Zu diesen gehören die proamerikanische Stellungnahme der Kandidatenländer im Irakkrieg oder die Angst, dass die Erweiterung die Vertiefung der europäischen Integration gefährden könnte. Eines ist aber klar. Der Unterzeichnung des Erweiterungsvertrages kommende Woche in Athen steht nun nichts mehr im Wege.
Der neue tschechische Präsident Václav Klaus ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin gereist. Von dort meldet sich jetzt mein Kollege Gerald Schubert, der Václav Klaus dorthin begleitet hat.
Das Besuchsprogramm des tschechischen Präsidenten Václav Klaus begann am Vormittag mit einer kurzen Unterredung mit dem deutschen Außenminister Joschka Fischer im Auswärtigen Amt. Anschließend fuhr der Präsident dann weiter ins Berliner Schloss Bellevue, wo er mit seinem deutschen Amtskollegen Johannes Rau zusammentraf. Bei einem gemeinsamen Mittagessen nahm Klaus dort auf die historischen und auf die aktuellen Rahmenbedingungen seines ersten Deutschlandbesuches als tschechischer Präsident Bezug. Er betrachtet diesen nicht nur als Routinebesuch, sondern als Freundschaftsbesuch. Die tschechisch-deutschen Beziehungen seien die besten, die es je gegeben habe. Klaus, der im Zusammenhang mit der EU ja für seine pragmatische, vorwiegend wirtschaftsliberale Perspektive bekannt ist, betonte dabei auch, dass die Europäische Union nicht nur dem freien Austausch von Waren diene, sondern auch dem Austausch geistiger Werte in Form von, so Klaus, Millionen zwischenmenschlicher Kontakte. Und für die Tschechische Republik, einen Staat im Herzen Europas, sehe er keine Alternative zum Beitritt in die Union. Doch es wäre nicht Klaus, würde er nicht auch auf Gefahren hingewiesen haben, die seiner Meinung nach in den künftigen Entwicklungen der EU bestehen. Die sieht er bekanntlich in der Herausbildung eines europäischen zentralistischen Superstaates. Und so betonte er auch diesmal die Bedeutung eines Europa der Nationalstaaten mit ihren jeweils eigenen Identitäten. Auch der Verlauf des Irak-Konflikts habe, so Klaus, gezeigt, dass die Illusion vom Ende der Geschichte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und von künftig nur noch harmonischen internationalen Beziehungen naiv sei. Und in einem Interview für die heutige Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Klaus ja sogar gemeint, eine europäische Außenpolitik wäre gefährlicher als alles andere. Anders gesagt, Vielfalt gehe vor Vereinheitlichung. In Berlin handelt es sich also um einen Antrittsbesuch in freundschaftlicher Atmosphäre, mit klaren Worten von Klaus für die EU, aber auch mit seinen Vorbehalten gegen zu weitgehende Integration in der Zukunft.
Die US-Amerikaner sind in Bagdad einmarschiert, der irakische Botschafter bei der UNO gestand nach der Besetzung der Stadt am Tigris ein, das Spiel ist aus. Doch die Diskussionen über Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit des Krieges, seine Ergebnisse und Folgen gehen nun erst recht weiter. In unserer heute beginnenden Serie wollen wir uns gerade mit dieser Thematik etwas näher auseinandersetzen und dazu in den kommenden Tagen gestandene Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens in Tschechien zu Wort kommen lassen. Den Auftakt macht der tschechische Kriegsveteran aus dem ersten Golfkrieg, der heutige Unternehmer František Janda. Lothar Martin hat mit ihm gesprochen.
Als ehemaliger Soldat der tschechischen Anti-ABC-Waffeneinheit, die vor 12 Jahren im ersten Golfkrieg auch mit Massenvernichtungswaffen des Saddam Hussein in Berührung gekommen sei, habe er sich schon gewundert, so Janda, wie oberflächlich sich so mancher der Kriegsgegner mit dem militärischen Konflikt im Irak auseinandergesetzt habe.
Víte, tady se vžila taková, takový ty pro mě neuvěřitelně farizejský.
Wissen Sie, hier hört man oft die unglaublich verfälschten Meinungen, dass es bei diesem Krieg nur um das Erdöl gehe und so weiter. Hier geht es überhaupt nicht ums Öl, hier geht es darum, dass die Kinder sicher zur Schule gelangen können. Darum, dass nicht wieder irgendein Wahnsinniger in einen Autobus in Haifa steigt, 50 Kilogramm Sprengstoff am Körper trägt, um sich schießt und sich dann in die Luft sprengt, wodurch 10 Kinder getötet und viele weitere verletzt werden. Kinder, die zur Uni zu einer Vorlesung fahren. Und die Familie des Selbstmordattentäters bekommt $25.000 aus dem Irak. Diesen Dingen Einhalt zu gebieten, darum geht es. Und sozusagen als Bekräftigung seiner Darstellung legte Janda mir gleich noch diese Aussage nach. Und es ist völlig irrelevant, dass auf die UN-Resolution 1441 keine weitere Resolution gefolgt ist. Denn diese Resolution ist völlig offensichtlich verletzt und nicht befolgt worden. Und zwar hat der Irak langfristig den internationalen Konvent und die internationalen Verträge verletzt, sowie das internationale Recht ignoriert. Wie schon Madeleine Albright, die ehemalige US-Außenministerin während des Jugoslawienkrieges, sagte, so kann man bei Ländern, in denen dauerhaft die Menschen- und Bürgerrechte verletzt werden, nicht von souveränen Staaten sprechen. Die internationale Gemeinschaft hat daher die Pflicht, innerhalb dieser Länder einzuschreiten. Und das ist meiner Meinung nach auch die Wahrheit. Auf meine Frage, ob man den Konflikt in Jugoslawien und dem im Irak überhaupt vergleichen könne und ob sich die hehren Absichten in einem Land des islamischen Glaubens nicht vielleicht eher ins Gegenteil verkehren könnten, antwortete mir Janda kleinlaut, ja leider, sie können es. Es sei wichtig, so Janda, den religiösen Kontext in diesem Krieg herauszuhalten, da es einzig und allein um die Entmachtung des gefährlichen Diktators Saddam Hussein gehe. Gleichzeitig räumte Janda aber ein, selbstverständlich kann es dazu kommen, dass das Ganze einen religiösen Kontext bekommt, und aus diesem Grund verwundert es mich überhaupt nicht, dass Frankreich und Deutschland gegen diesen Krieg sind. In Deutschland leben, wie ich hörte, immerhin rund 8 Millionen Moslems. Das sind 8 Millionen potenzielle Explosionen. Das ist keine einfache Situation für Europa, das wegen seiner Liberalität so durchgemischt ist. Frankreich hat traditionelle Kolonien, das muslimische Algerien zum Beispiel, und zudem sehr viele muslimische Mitbürger, die sich klar und traditionell zum Islam bekennen. Deutschland ist in derselben Situation. Amerika wurde angegriffen, Australien ist weit weg vom Schuss, Großbritannien ist relativ separatistisch. Das sind Länder, die diese nationalen Gesichtspunkte nicht so akzentuieren müssen. Aber im Falle von Deutschland kann ich das schon nachvollziehen, und im Fall von Frankreich auch. Die Schlacht um Bagdad ist geschlagen, aber werden die Iraker auch nachvollziehen können, warum die Amerikaner noch einige Zeit ihr Land verwalten wollen? Die unmittelbare Zukunft wird es uns zeigen.
Acht Jahre lang hatte Dresdner Autor Hans Zeidler am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ustinat-Labem Aussig gelehrt und die unmittelbare Nachwendezeit Anfang der 90er Jahre somit an einer gerade neu gegründeten tschechischen Hochschule miterlebt. Am Dienstag nun kam Zeidler in seiner Eigenschaft als Autor nach Usti und las hier aus seinem 6-teiligen Zyklus mit dem Titel Ossi Ossicissimus. Es handelt sich dabei um den Versuch einer Typologie des Ostdeutschen. Diese Gelegenheit nutzte ich, um anschließend mit einigen der anwesenden Zuhörer über das Bild des Ostdeutschen in Tschechien zu diskutieren. Hanna Bergerova, Leiterin des Lehrstuhls für Germanistik an der Pädagogischen Fakultät in Ustinat-Labem.
Ich denke, dass die meisten Leute einfach mit den Wessis nicht so oft in Berührung kommen. Die meisten Deutschen, die uns begegnen, sind natürlich Sachsen und Sachsen sind Ossis. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie ein typischer Ossi aussieht oder wie er sich benimmt. Ich habe zwar lange in Sachsen gelebt, aber gerade aus dieser Erfahrung heraus weiß ich, dass man typischen Sachsen oder Ossi gar nicht finden kann. Ja, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Und wenn man hier zwischen Ossi und Wessi unterscheidet, dann ich persönlich vielleicht auf der Grundlage, dass ich weiß, dass die Ossis vielleicht in vielerlei Hinsicht uns und unsere jetzigen Probleme besser verstehen, weil sie durch ähnliche Phasen durchgegangen sind. Denn Wessis ist vieles fremd, denn Wessis muss man viel mehr erklären, als was man den Ossis erklären muss. Sodass mir persönlich in gewisser Weise die Ossis vielleicht näher stehen.
Die Studentin Misha Juchatschkova verbindet mit den Ostdeutschen weniger persönliche Erfahrungen als vielmehr ein Bild, das sie sich aus den Erzählungen anderer gemacht hat.
Ich habe ja auch Vorurteile, aber nicht aus meiner Erfahrung. Ja. Ja, ich kann mir einen Ossi so vorstellen, aber das ist so eine Vorstellung, die schon von jemandem anderen kommt. Ja. So, wenn ich so Ossi sage, das ist ein dicker Mann, der immer so laut ist, also ein belästigend, aber ich unterschiede das fast nicht. Ja. Ich sehe einen Deutschen und nicht, ich denke nicht daran, ob er ein Ossi ist oder ein Wessi. Ja, ich sehe den Unterschied nicht.
Renata Cornejo, Dozentin am Lehrstuhl für Germanistik, erinnert hingegen an ein verbreitetes Stereotyp, wonach der Ossi von den Tschechen mit einem vorlauten Menschen identifiziert wird.
Der sich oft auch sehr arrogant vielleicht benimmt, vor allem den Tschechen gegenüber, so empfinden sie das zumindest. Ja, ein Mensch, der ein wenig steif ist, also einer, der nicht gerade zur Improvisation neigt, das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass man den Ossi ein wenig mit dem Deutschen als Preuße identifiziert hierzulande.
Und den Wessi?
Dem Wessi, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass hier so ein ganz spezifisches Bild von einem Westdeutschen wäre.
Und der Autor selber, Hans Zeidler, was hat ihn eigentlich veranlasst, den Ossi Ossicissimus zu schreiben?
Den Ossi gibt's nicht und den Wessi gibt's nicht. Ich bin eigentlich überhaupt dagegen, dass man das so trennt. Aber da man es eben so trennt, habe ich nach dem Vorbild des Simplicius Simplicissimus eben den Ossi Ossicissimus gemacht. Eine Lebensgeschichte für die Wessis, dass sie uns besser verstehen lernen.
Und nun noch eine Information in eigener Sache. Radio Prag hat wieder einmal einen Wettbewerb für Sie, unsere Hörer, vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Die Antworten können Sie bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz. Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik. Weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner von dem Kurort Lázně Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft CSA befördert, deren Motto lautet: In der Luft sind wir wie zu Hause.
Soweit, liebe Hörer, das Tagesecho vom 10. April. Im Programm von Radio Prag geht es jetzt weiter mit der Sendereihe Begegnungen und Martina Schneibergova.
Begegnungen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Benachteiligung der Familie durch das Sozialsystem hieß das Thema des tschechisch-deutschen Kolloquiums, das vor kurzem von der Tschechischen Gesellschaft für Familienförderung in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, unter anderem der Konrad-Adenauer-Stiftung in Prag, veranstaltet wurde. Am Kolloquium nahmen auch Vertreter des tschechischen Ministeriums für Arbeit und Sozialangelegenheiten teil. Nach dem Vortrag von Dr. Jürgen Borchert, der als Richter beim Landesgericht in Hessen wirkt, stellte sich in der Diskussion heraus, dass es mehrere Gemeinsamkeiten im Bereich der Familienpolitik in Tschechien und in Deutschland gibt. Nach der Debatte bat ich Dr. Borchert ans Mikrofon.
Herr Doktor, Sie haben selber jetzt gehört, also Ihr Vortrag hat hier eine ganz rege Diskussion erweckt, die vielleicht noch länger gedauert hätte, wenn es möglich gewesen wäre. Was ist Ihrer Meinung nach das Gemeinsame im Bereich dieser Benachteiligung der Familien durch das Sozialsystem?
Nach den Befunden, die ich hier gehört habe, haben wir große Ähnlichkeiten. Beispielsweise die Ähnlichkeit, dass auch in Tschechien die Leistungen für die Kinder und Familien nicht valorisiert werden, während sie für die Seniorenschaft, die Renten bei den Alten, das Privileg genießen, dass sie jedes Jahr bei uns in Deutschland, früher in Wahljahren sogar zweimal, angepasst und angehoben wurden. Das zeigt, dass auch die Schieflage zwischen den Interessen der nachwachsenden Generation gegenüber den Interessen der vorangegangenen älteren Generationen in Tschechien genauso da ist wie in Deutschland. In Deutschland wird diese Schieflage aber dadurch immer prekärer, weil sie schon so viel länger andauert als in Tschechien. Wir haben in Deutschland eine Geburtenentwicklung, die seit fast 40 Jahren unterhalb der bestandserhaltenen Ziffer liegt, mit der Konsequenz, dass Deutschland das Land ist, was am schnellsten altert. Und wenn die Tschechen klug sind, dann lernen sie aus den deutschen Fehlern. Weil in Deutschland stellen wir fest, wie der gesamte Sozialstaat zusammenbricht, weil er die inneren Strukturelemente, die Stabilität geben können, nämlich Gerechtigkeit gegenüber der nachwachsenden Gesellschaft, die den ganzen Staat in Zukunft tragen muss, nicht mehr aufweist. Und eine Gesellschaft, die so mürbe, so morsch ist, wie die Westdeutsche es geworden ist in 40 Nachkriegsjahren, die fällt zusammen wie ein Wolkenkratzer, bei dem die innere Struktur der Baugesetze der Gesellschaft nicht mehr stimmt.
Bei uns wird allgemein also die Rede über die Förderung für junge Familien, jetzt spricht man sehr viel über das Kindergeld, über diese allgemeinen Sozialleistungen, aber es wurde hier gesagt, das war auch Ihr Gedanke, also die Kinder dürfen nicht von den Sozialleistungen leben. Familien mit Kindern sollen so viel Einkommen haben, dass sie das aus ihrer eigenen Tasche finanzieren können.
Das ist absolut richtig. Es ist ein Unding, dass wir den Familien das Geld erst durch eine durch und durch ungerechte Besteuerung und durch ungerechte Sozialversicherungsbeiträge wegnehmen und sie unter das Existenzminimum drücken und dann in Gönnerpose hinkommen und sagen, na bitteschön, hier kriegt ihr von uns, den Politikern, ordentlich was in die Taschen gesteckt. Das ist wie der Vergleich bei einem Bauern, der feststellt, dass ihm sein Schwein geklaut wird und dann kommt der Dieb hin und sagt, ich bringe dir von deinem Schwein 3 Koteletts zurück. So ist die Situation in Deutschland zurzeit und ich habe heute gehört, dass es in Tschechien ganz ähnlich ist. Es bringt nichts für die Eltern, wenn sie Almosenempfänger sind, sondern sie wollen erleben, dass sie die Kinder aus dem Einkommen, was sie hier erwirtschaften, was ihnen nur durch die staatlichen Eingriffe, durch Steuer- und Sozialversicherung nicht zur Verfügung steht, dass sie das Einkommen behalten, um davon ihre Kinder großzuziehen. In Freiheit und Selbstverantwortung und vor allen Dingen in Würde. Eltern, die immer dankbar sein müssen und glauben, dass die Gelder vom Staat kämen, haben nicht begriffen, dass es ihre eigenen Gelder sind, die man ihnen in einer großzügigen Gönnerpose mit Omnipotenzgaukelei und Spendierhosengehabe da in die Taschen steckt.
Soweit Jürgen Borchert, Michaela Frejová von der Gesellschaft für Familienförderung, fragte ich danach, ob die Familie in Tschechien ausreichend gefördert wird.
Ganz sicher nicht. Und das ist dieselbe Situation wie in ganz Europa, dass Familien sehr große Leistung der Gesellschaft bringen, aber ihre Situation ist immer mehr deklassiert. Und in dieser Zeit, wenn mehr und mehr Leute nicht mehr wollen die Kinder haben, ja, ist es wirklich große Ungleichheit und man muss damit etwas machen.
Worin sind die Wurzeln für diese Haltung zu suchen, diese bisschen stiefmütterliche Haltung gegenüber Familien?
Natürlich gibt es geistliche und moralische Gründe, denn das Rahmen des liberalen Staats, moralisches Rahmen, sehr schwach heute schon ist. Aber ich denke und ich denke auch, dass Herr Dr. Borchert hat es sehr gut gesagt und auch geschrieben, dass das Sozialsystem selbst ist die Ursache seines eigenen Kollaps.
Sie vertreten hier den Veranstalter dieses kleinen Kolloquiums. Das Kolloquium hatte das Motto, die Benachteiligung der Familie durch das Sozialsystem. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Dr. Borchert einzuladen? Haben Sie von ihm etwas gelesen?
Im Rahmen der Vorbereitung der Nachrichten, die wir als Gesellschaft für Familienförderung vorbereiten, haben wir gelesen, dass in Deutschland die pro-familiäre Organisationen versuchen, beim Verfassungsgericht ihr Recht durchzusetzen. Also haben wir Konrad-Adenauer-Stiftung gebeten, jemanden zu finden, der uns etwas darüber sagen konnte. Und ich denke, dass Konrad-Adenauer-Stiftung machte sehr gute Wahl, denn die Vorlesung war sehr inspirierend und sehr informativ.
Es gab ja auch eine ganz rege Diskussion, zum Beispiel diese Frage des Familienwahlrechts sorgte ein bisschen für Aufsehen. Wie ist dieses Familienwahlrecht Ihrer Meinung nach realistisch, was die künftige Einführung anbelangt?
Für mich war es nicht überraschend. Ich höre
höre es schon ein paar Jahre und ich meine, das ist erste Bedingung der familienorientierten Reform des Sozialsystems. Denn wenn Familien schwach als Wähler sind, sie können nichts durchsetzen. Jeder benutzt vor Wahlen Rhetorik, Familie, Christentum, Tradition, aber zwischen Wahlen passiert nichts.
Mit welchen Partnern arbeiten Sie zusammen als Gesellschaft für die Familienförderung?
Dieses Abend war vorbereitet von Bürgerinstitut Prag, wo ich arbeite als politische Analytikerin, von unserer Gesellschaft und von Gesellschaft IMCA, Lebendige Familie. Und das ist die Organisation der aktiven Familien mit vielen Kindern.
Für wen war dieser Vortrag bestimmt?
Wir haben eine große Database der Aktivitäten, Initiativen, kleinen Familienkreisen, mit denen wir schon ein paar Jahre arbeiten. Und diese Leute gerne kommen. Das ist schon zweite Veranstaltung dieser Sorte. Vor letzten Wahlen haben uns Abgeordnete demokratischen Parteien informiert über ihre Pläne in Familienpolitik. Und nun war es zweite Veranstaltung. Und ich denke, es war erfolgreich.
Mit den Worten von Michaela Frejova ist diese Ausgabe der Begegnung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Im Namen aller, die sich außerdem an dieser Sendung beteiligt haben, verabschiedet sich aus dem Studio Silja Schultheis. Machen Sie es gut und auf ein baldiges Wiederhören auf den Frequenzen von Radio Prag. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.